D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Alle Freunde der Apothekenrundschau, ja, ihr seid hier genau richtig heute. Denn wir klären auf, sterben beim Alkoholkonsum eigentlich Gehirnzellen ab? Das ist eine Frage, die man sich kurz vor Aschermittwoch dann doch mal stellen kann, bei dem, was in den letzten Tagen so passiert ist. Wie viel ist da eigentlich noch heile oben in der Rübe? Und wenn Gehirnzellen durch Alkohol absterben, dann ist ja die Frage, wie kommen wir wieder an neue ran? Klären wir hier in der Redaktionskonferenz. Außerdem wollen die Krankenkassen an unsere Gesundheitsdaten ran. Geben wir dir denn einfach so preis? Verraten wir, wann und wie lange wir laufen gewesen sind? Am Safer Internet Day, der heute ist, reden wir über unsere Gesundheitsdaten und wir haben den Musiker Meckes, den ihr unter anderem kennt von den Orsons, heute zu Gast. Er war da, wo unsere nächste Reise an euch hingeht, in Uganda. Wir suchen neue Tapfertypen. Das alles heute Abend in der Redaktionskonferenz. Thilo Jahn, mein Name. Schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Die Redaktionskonferenz hier. Ja, ich gehe manchmal joggen und ja, ich nehme manchmal auch mein Telefon mit, damit ich später sehen kann, wie lange ich gelaufen bin, die Zeit und wie viele Kilometer. Das ist eigentlich immer so eine ganz gute Motivation, obwohl gerade heute am Safer Internet Day, da sagt vermutlich der ein oder andere von euch, aufpassen, was mit diesen Daten dann passiert, ne? Wegen Datensicherheit und so. Verena von Keitz aus unserer Redaktion ist jetzt da und hat eine Studie mitgebracht, die sagt, viele Leute sind bereit, genauso Mainstream wie ich, Gesundheitsdaten nicht nur für sich zu sammeln, sondern auch weiterzugeben.
Ja, genau. Das geht ja eigentlich noch einen Schritt weiter. Also inzwischen nutzt schon jeder dritte Fitnessarmbänder und Gesundheits-Apps, um Werte aufzuzeichnen. Wie, hast du gerade gesagt, Laufstrecke, Geschwindigkeit, aber eben auch Puls, Atemfrequenz, Blutdruck und so. Und von diesen Menschen, die diese Dinger benutzen, sind dann wiederum 3/4 bereit, diese Daten auch an ihren Arzt weiterzugeben, für den Fall, dass sie krank sind. Und von denen, die chronisch krank sind, also zum Beispiel Diabetes haben oder so, die würden sogar zu 93% diese Daten weitergeben. Die ganzen Zahlen kommen durch eine repräsentative Umfrage vom IT-Branchenverband Bitkom.
Muss ich sagen, klingt eigentlich relativ sinnvoll für mich, erstmal Daten weitergeben, wenn man sowieso krank ist, mit Hoffnung auf Besserung.
Klingt so. So argumentieren auch zum Beispiel viele Krankenkassen, dass so eine Live-Überwachung dieser Daten einfach super ist. Wenn jemand krank wird, dann kann man ihn besser versorgen und behandeln, weil man einfach mehr über ihn weiß. Ganz weit vorne ist da übrigens der Chef von der Techniker-Krankenkasse, Jens Baas. Er hat gestern in der Süddeutschen gesagt, dass er am liebsten alle seine Kunden ausstatten würde mit Fitness-Trackern auf Kosten der Kasse. Und ja, dass man dann diese Daten, die man sammeln kann, dadurch in einer digitalen Patientenakte speichern könnte, in der dann auch die Infos vom Arzt drinstehen, da hätte man so das große Ganze.
Also digitale Patientenakte, darum geht's. Die Krankenkassen sind ja sowieso recht heiß darauf, an die Daten zu kommen. Gibt ja auch diverse Bonusprogramme, wo man eben mit solchen Gadgets irgendwie ein bisschen Geld sparen kann oder ein bisschen Geld zurückbekommt dann,
ne? Ja, genau. Wenn man die Daten dann weitergibt. Das schafft natürlich Anreize. Und deshalb hat heute wiederum unser Bundesjustizminister Heiko Maas zum Safer Internet Day gesagt, jeder müsse doch frei entscheiden können, ob er solche Gesundheitsdaten preisgeben will oder nicht. Im Donaukurier hat er in einem Gastbeitrag geschrieben, mit dieser Freiheit ist es nicht weit her, wenn Krankenkassen Tarifmodelle entwickeln, bei denen sie den günstigsten Tarif nur dann bekommen, wenn sie einwilligen, dass ihre kompletten Gesundheitsdaten ständig übermittelt werden. Soweit das Zitat. Und vielleicht habe ich mir überlegt, so ist sein Schreckensszenario tatsächlich, wie es in den USA zum Teil auch schon läuft.
Wie
da muss nämlich, musst du als Angestellter bei einigen Firmen so ein Ding, so ein Gadget dauerhaft tragen, einfach weil dann die Versicherungspolicen für die Firma wieder billiger sind.
Aha. Also da die Kritik, auch die komplette Überwachung und auch vor allem die Kritik, dass man nicht so richtig weiß, was mit den Daten dann passiert, wer die bekommt. Also Missbrauch oder irgendwie Angst vor irgendwelchen Hackern.
Ne? Ja klar, das ist der Punkt, über den wir auch schon lange reden. Nicht zu Unrecht. Kanadische Wissenschaftler haben gerade 7 sogenannte Wearables, also so Gadgets, die du halt um die Hand tun kannst und damit Daten aufzeichnen kannst, getestet. Und sie haben festgestellt, dass die Daten beim Übertragen auf das Smartphone, also die Dinger sind ja extra am Arm und übertragen die Daten dann auf dein Smartphone, auf diesem Weg sehr leicht abgegriffen werden können von Cyberkriminellen, weil die nämlich auch Funksignale senden, wenn sie gar nicht verbunden sind mit meinem Smartphone. Und da kommt dann halt jemand Fremdes, der sich ein bisschen auskennt, schnell dran. Dazu kommt aber noch, dass ja auch nicht unbedingt klar ist, ob die Geräte die Messdaten wirklich ganz genau und richtig erfassen. Mhm. Und ich persönlich finde tatsächlich noch einen anderen Aspekt echt schwierig.
Welchen Aspekt? Was ist da?
Die Frage, was lese ich denn konkret eigentlich aus diesen Daten heraus? Also es wird ja alles gemessen und es wird dann immer so getan, als würden solche Messwerte ganz klar Aufschluss geben über den Gesundheitszustand eines Menschen. Also du misst den Blutdruck und weißt, ob jemand herzkrank ist oder bald sein wird. Und das stimmt einfach nicht. Das ist so ein bisschen wie mit dem BMI.
Mit dem Body Mass Index,
genau,
warum ist der in der Kritik?
Ja, der Body Mass Index, dieses errechnete Verhältnis von Körpergröße zum Gewicht, nachdem immer eingeteilt wird, ob wir normal viel wiegen oder zu dick sind oder zu dünn. Und es gibt ja Krankenkassen, die dich inzwischen belohnen, wenn dein BMI im Normalbereich liegt. Da kriegst du dann einen Bonus für. Dabei wird also von wissenschaftlicher Seite inzwischen immer klarer, dass sich aus dem BMI allein nicht ableiten lässt, ob du ein erhöhtes Risiko hast, herzkrank zu werden oder zu sein. Und wenn Krankenkassen dir jetzt einen Bonus geben, weil du einen BMI zwischen 20 und 25 hast, dann ist das meiner Meinung nach aus medizinischer Sicht nicht richtig.
Also verstehe ich dich da richtig, Verena. Von dir kriegen zu schnell keiner irgendwelche Infos, keine Daten, weil du auch sagst, aus diesen Daten kann man gar nicht ganzheitlich den Mensch erfassen. Das sind einfach nur Daten und man weiß gar nicht so richtig, wie geht es denn. Der Zustand des Menschen ist nicht repräsentativ dargestellt.
Ja, ganz genau. Wobei ich natürlich selber auch weiß, wie viel Spaß es macht, wenn du nach dem Joggen einfach mal guckst, wie viele Kilometer habe ich denn jetzt geschafft, wie viel bin ich denn
auf
gelaufen.
Jeden Fall.
Aber ich finde, das reicht ja dann auch, dafür kann ich auch Google Maps nutzen.
Ja, bei denen bleiben ja auch die Daten total geil.
Ja, oder? Nein, in echt, da geht es bei mir, also geht es mir so wie dir, ob ich jetzt eine Strecke von ein paar Kilometern auf Google Maps abstecke und das irgendjemand mitkriegt. Das ist mir egal. Die Zeit, die ich dafür gebraucht habe, die ist dann ja nicht vermerkt und vor allem ist nicht vermerkt, ob mein Herz bis zum Hals geschlagen hat.
Das stimmt natürlich. Immer mehr Leute tragen Fitness-Tracker, sogenannte Wearables und sind bereit, diese Daten weiterzugeben an ihre Ärzte oder an die Krankenkassen. Ob das wirklich so eine gute Idee ist, muss jeder für sich selber wahrscheinlich entscheiden. Aber wir haben mal drüber gesprochen in der Redaktionskonferenz mit Verena von Keitz. Lieben Dank.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, wir suchen tapfere Typen oder Typinnen, die Lust auf was Extremes haben. Die Caro aus Thüringen, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, die haben wir in die Antarktis geschickt. Bisschen Packeis anschauen, bisschen mitforschen und sternklare Nächte bei minus 20 Grad erleben. Jetzt wird's etwas wärmer. Genauer gesagt, so um die 28 Grad. Die hat's aktuell dort, wo wir euch als nächstes gerne hinschicken wollen. Wir sponsern alles. Ihr müsst euch einfach nur einen Flieger setzen. Und wir schicken euch nach Uganda. Dort arbeitet die Hilfsorganisation Viva Con Agua. Kennt ihr vielleicht von dem ein oder anderen Festival hier bei uns. Das sind die, die immer Becherpfand für Brunnenbauprojekte sammeln auf den Festivals. Und genau Teil dieser Viva Con Agua-Clique könnt ihr werden. Diese Clique besteht nämlich unter anderem aus dem Rapper Materia oder dem Fotograf Paul Ripke, dem ehemaligen St. Pauli-Spieler Benjamin Adrian und auch Meckes ist mit dabei, bekannt unter anderem von den Orsons.
Wovon handelt dieser Song? Weiß nicht, aber seid ihr schon mal nackt auf einem Trampolin gesprungen? Alles wackelt, wir wollen tanzen, doch der DJ nervt mit Karten. DJ nervt mit Karten.
Das sind die Orsons mit Schwung in die Kiste oder Meckes, auch bekannt von Meckes und Plan B. Und an dieser Stelle völlig zu Recht, hallo, guten Abend, Meckes.
Grüß dich.
Mach uns doch mal ein bisschen Lust auf Uganda. Was war deiner Meinung nach das Schönste, das Extremste, das Anstrengendste, aber doch irgendwie Tollste, was du in Uganda erlebt hast?
Es gab sehr, sehr schöne Eindrücke. Ich weiß noch, dass wir in das erste Dorf, in das wir gekommen sind, mit Viva Con Agua, um da einen Brunnen zu schauen, ob der, wie der noch am Start ist und so. Und als wir in das Dorf gekommen sind, wurden wir so 500 Meter vor dem Dorf empfangen von dem ganzen Dorf tanzenderweise, die uns aus den Autos rausgezogen haben. Und wir sind in das Dorf reingetanzt. Es war völlig wild und völlig wahnsinnig und das war schon sehr, sehr schön.
Also da höre ich so ein bisschen raus, du sagst in der Vorbereitung, wenn man da runter will nach Uganda, ist es nicht verkehrt, auch ein bisschen Musik mit ins Gepäck zu nehmen.
Ja, das gehört so dazu. Also uns wurde es auch gesagt, hey, habt keine Angst. So, wenn ihr in so ein Dorf kommt, das Einzige, was komisch ist, wenn ihr so nichts anfassen wollt und Angst habt und so, weil dann wird es so eine richtig dumme Angstparty. Mhm. Also keine Angst haben und tanzen durchaus, ja, ist schon Pflicht.
Weißt du noch, wie du dich vorbereitet hast auf die Reise?
Viele Tanzschritte habe ich geübt. ich bin so ein Reisender, der sich immer sehr schlecht vorbereitet. Also ich habe natürlich die Impfungen gemacht, weil sonst kann man auch nicht einreisen wirklich. Da habe ich mich schon drum gekümmert. Mhm. Aber sonst hatte ich zum Beispiel, ich habe kein Moskitonetz, nicht mal Sonnencreme dabei. Also ich war der schlecht ausgerüstetste auf unserer Reise und ich habe es trotzdem überlebt. Also an euren Freiwilligen. Man schafft es irgendwie, auch wenn man so schlecht ausgestattet ist wie ich.
Das hört sich jetzt so wahnsinnig extrem an und auch so gefährlich. Ist es denn so gefährlich?
Ich denke, nee, es ist nicht gefährlich, wenn man offen ist und auch ein bisschen aufpasst an manchen Stellen, aber auch nicht zu sehr aufpasst. Ich glaube, dann ist es schon okay, wenn man auch vor Ort jemand hat, der da sich auskennt. Mhm. Aber es kann natürlich auch immer gefährlich werden, weil da so manche Sachen halt anders gehandhabt werden als bei uns. Zum Beispiel, was ich nicht so kannte hier aus Deutschland, ist, wenn man jemanden anfährt, also ein Tier zum Beispiel anfährt in einem Dorf oder gar eine Person, dann wird einem geraten, dass man weiterfahren soll und sich nicht darum kümmern soll, weil es noch passiert, dass manchmal sich ein Mob bildet und ein Angry Mob quasi eine direkte Gerechtigkeit ausüben möchte. Also solche Stories gibt es auf jeden Fall auch.
Okay, ist aber gut passiert. Zu wissen. Ja.
Ein paar Sachen sind ein bisschen anders, aber ich glaube, wenn man jetzt niemand anfährt zum Beispiel, dann ist alles safe.
Niemanden anfahren, schon mal ein Tipp von Mekes, dem Musiker, dem Rapper, dem Helfer, der 2014 in Uganda zusammen mit der Hilfsorganisation Viva Con Agua war. Frisches Wasser ist das Thema, das benötigt wird dort in Uganda. Es war eins der Millennium-Ziele der Vereinten Nationen. Frisches Wasser, Zugang für jeden dort. 9 von 10 Menschen sollen Zugang zu sicherem Wasser haben. Dieses Ziel ist laut Mitteilung der UN 2012 offiziell erreicht worden, wobei das auch ein bisschen umstritten ist. Deshalb die Frage an Mekes, wie es denn eigentlich mit der Wasserknappheit in Uganda da aussieht. Was war da dein Eindruck?
Ich meine, dass man in der Hauptstadt schon Wasser hat und so, das ist schon klar. Aber es gibt immer noch viele Landstriche, wo es einfach viel zu wenig Wasser gibt. Oder aber der Zugang zu Wasser halt sehr, sehr schwierig ist, dass man, keine Ahnung, den halben Tag laufen muss, um dann sogar nicht ganz so gutes Wasser zu bekommen. Das ist nach wie vor so und das hat sich auch noch nicht alles in Luft aufgelöst und da unten ist immer Wasserparty. Deswegen finde ich, ist es nach wie vor ein Ziel, das man verfolgen sollte.
Wie genau sah denn die Arbeit da aus? Habt ihr da wirklich Brunnen gebaut oder habt ihr das bestehende Wasser irgendwie versucht zu klären und zu säubern?
Ich bin nicht Ingenieur genug, um wirklich einen Brunnen zu bauen. Also zum einen ist es einfach so ein bisschen strategisch schaut, wo das am meisten Sinn macht und dass man quasi mit den Communities so in Kontakt tritt. Das ist die eine Arbeit gewesen. Die andere Arbeit ist natürlich, die Brunnen, die gebaut wurden, so zu besuchen, weil das ist auch ein Riesenproblem, dass fast 50% der Brunnen wieder kaputt gehen oder sich niemand drum kümmert oder so. Also es reicht nicht einfach als der weiße Mann da drüben anzukommen, zu sagen, hier habt ihr einen tollen Brunnen, auf Wiedersehen, Hände schütteln und ciao. Sondern man muss schauen, dass auch die Dorfgemeinschaft den Brunnen als ihren annimmt und sich drum kümmert und wieder besuchen, durchaus auch eine wichtige Sache.
Jetzt habt ihr da auch ein bisschen Musik gemacht, ihr habt auch ein Konzert gegeben. Wie kam denn eure Musik da unten an, sag mal?
Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich glaube, der Vibe kam auf jeden Fall an und das Konzert ging auf jeden Fall sehr, sehr rund. Hat uns sehr, sehr gefreut.
Sehr, sehr gut. Okay. Haben die irgendwas vom deutschen Hip-Hop gelernt, beziehungsweise umgedreht? Habt ihr irgendwas von Hip-Hop-Roots von da unten mitgenommen?
Also ein bisschen habe ich mitgenommen, indem ich mit einem Field Recorder, einem mobilen Aufnahmegerät, dort Percussion-Sounds und verschiedene Sounds quasi geklaut habe. Die habe ich wirklich mitgenommen von dort. Und ich glaube, die haben auch die ein oder andere deutsche Wendung, auf jeden Fall, die wir öfters gerufen haben auf dem Konzert, wurde bestimmt mitgenommen. Ich glaube, der Austausch hat sehr gut funktioniert.
Was würdest du abschließend nochmal sagen, Mekes, irgendwie diese Sache, wir schicken jemanden nach Uganda, wenn du persönlich nochmal ein bisschen Werbung dafür machen würdest, warum lohnt sich die Reise?
Man muss Dinge riechen und fühlen, um genau zu checken, was es ist. Ich meine, man sitzt hier und hat so eine grobe Ahnung, wie die Welt funktioniert und was die Probleme sind und so weiter und macht sich da so ein Bild hier, während man an der Heizung sitzt im Winter in Deutschland und alles okay ist. Aber es ist durchaus nicht verkehrt, da vorbeizuschauen und sich das, also mal wirklich sich einen eigenen Eindruck zu machen. Und da wünsche sehr viel Spaß, wer auch immer das da genau machen darf. Ich glaube, er wird eine sehr gute Zeit haben.
Mekes macht Lust auf Uganda und wenn ihr mit der Hilfsorganisation Viva Con Agua helfen wollt dort, dann schreibt an deradiowissen.de/tapfertypen, warum genau ihr die Richtigen seid für Uganda. Wir schicken euch dahin für lau helfen, Brunnen bauen und einen musikalischen Austausch gibt's auch noch obendrauf. Mehr Infos findet ihr auf deradiowissen.de/tapfertypen. Ja, und die Tipps und die Reise von Musiker Mekes haben wir bereits vor der Sendung schon aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Verena von Keitz, die ist auch da. Machen wir mal so eine kleine Assoziationskette an diesem an dieser Stelle. Was fällt dir beim Begriff Kloster ein?
Ach, ich sag mal, innere Einkehr, Ruhe, Beten.
Ja, was fällt dir beim Begriff DSDS, Deutschland sucht den Superstar, ein?
Dieter Bohlen. Stumpf, laut und weiß nicht, fies zu den Kandidaten?
Eigentlich eine komische Mische, ne? Aber das Finale von Deutschland sucht den Superstar findet dieses Jahr, Achtung, im Kloster Eberbach statt. Das ist bei Mainz, bei Wiesbaden, da um die Ecke. Klingt ja erstmal nicht so ganz harmonisch, diese Kombi. Aber, Verena, es ist kein Scherz.
Nein, es ist voller Ernst. Im April wird Bohlen mit seiner Jury in das Gebäude einziehen, das viele eigentlich nur zusammen mit Begriffen wie alt, ehrwürdig und geschichtsträchtig in den Mund nehmen. Und das passt einfach auch vielen nicht, weil das so komisch zusammengeht. Und eigentlich bringen die Grünen, also die Partei, die Bündnis 90, die Grünen aus Eltville, also dem Ort, wo das Kloster steht, die Kritik ziemlich gut auf den Punkt. Sie schreiben auf ihrer Homepage, in der Sendung werde verächtlich mit Menschen umgegangen. Die Castingshow sei von billigem Glanz und Oberflächlichkeiten geprägt. Von Nachhaltigkeit keine Spur. Kloster Eberbach stehe für eine fast tausendjährige besinnliche Tradition. Ich würde mal sagen, also solche Sprüche hätte ich eher von der CDU erwartet, aber es zeigt eben, das Kloster ist den Menschen, die dort leben, wirklich sehr wichtig.
Aber dieses Kloster hat jetzt auch vermietet an RTL.
Ja, dahinter steht die Stiftung Kloster Eberbach, die sich insgesamt um den Erhalt der Anlage kümmert. Und der Vorstand Martin Blach, der sagt, man müsse sich einfach keine Sorgen machen, alles sei ganz vertraglich geregelt, dass dem Gebäude auch irgendwie nichts passiert. Man würde ganz verantwortungsvoll mit allem umgehen. Und sie hätten auch Erfahrungen mit Großveranstaltungen solcher Art. Es gibt dort ab und zu große Popkonzerte. Unheilig war schon da Chris de Burgh. Das Rheingau Musikfestival findet dort immer statt. Und auch als Filmkulisse ist dieses Bauwerk sehr beliebt. Daher kennst du es nämlich garantiert auch. So wurde vor 30 Jahren Der Name der Rose gedreht mit Sean Connery.
Sicherlich, da wo die alle umblättern und Zyankali am Finger haben
genau,
und dann sterben.
Ja, genau, dann liegen sie da tot in der Badewanne nachher. Ja. Ja, okay. Letztes Jahr war es auch Kulisse für einen Trailer von Game of Thrones.
Also popkulturell interessiert dann doch dieses Kloster. Das klingt jetzt aber auch schon so ein bisschen so, als ob diese Stiftung, die du genannt hast, ja relativ geschäftstüchtig sei.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Das ist sicherlich auch der Hauptgrund, das Finale von DSDS da tatsächlich einzuquartieren. Die Miete beträgt, soweit man hört, wohl mehr als 50.000 Euro. Und die kann das Kloster gut gebrauchen, denn so alte Mauern, weiß man ja, die muss man immer wieder erneuern, damit die erhalten bleiben und in Schuss bleiben. Und die Stiftung erhofft sich aber auch einen großen Werbeeffekt. Also der Film hat schon viel geleistet, Der Name der Rose. Es gibt aber wohl jetzt im Zusammenhang mit dem DSDS-Finale auch schon eine riesen Nachfrage nach Karten. Und das Kloster hofft halt, oder die Stiftung hofft, dass auch danach, nach dem Finale weiterhin viele Besucher, gerade junge Besucher,
kommen. Ist ja die Frage, ob DSDS jetzt eine gute Werbung ist oder eher eine schlechte. Wie findest du die ganze Kiste?
Ja, ich habe also im ersten Moment habe ich natürlich auch so ein bisschen gedacht, wie vielleicht die Grünen es beschrieben haben, boah, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich finde DSDS auch ziemlich schlimm, muss ich sagen, auf jeden Fall in der Castingphase. Ich könnte mir aber ehrlich gesagt vorstellen, dass so ein altes Gemäuer vielleicht auch eine Ausstrahlung hat auf die Sendung, dass selbst ein Dieter Bohlen sich anders benimmt an einem solchen Ort, und das wäre ja vielleicht gar keine schlechte Entwicklung.
Das ist deine Hoffnung, also Verena von Geiz, das Finale von DSDS im April wird stattfinden im Kloster Eberbach, das ist bei Mainz, bei Wiesbaden, dort, ja, kennt ihr vielleicht, wo auch Der Name der Rose gedreht wurde, ja, finden wir eigentlich so mittelgut.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ihr habt es heute mitbekommen, beim Zusammenstoß zweier Regionalzüge in Bad Aibling, südöstlich von München, sind 10 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen wurden schwer verletzt. Nach Angaben der Deutschen Bahn kollidierten 2 Meridianzüge auf einer eingleisigen Strecke. Die Rettung und Bergung, sie dauerte den ganzen Tag an. Und wir sind jetzt verbunden in Bad Aibling mit unserem Reporter Martin Binder. Martin, wie ist die Situation denn aktuell bei dir vor Ort?
Die Einsatzstelle ist noch ausgeleuchtet, gleißend hell erleuchten die Scheinwerfer diese Szenerie, aber es wird nicht mehr gearbeitet. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden über Nacht eingestellt. Es soll erst morgen früh weitergehen, dann kommen 2 schwere Bergungszüge aus Fulda und Leipzig und die wollen dann die verkeilten Züge von beiden Seiten her auseinanderziehen und versuchen dann hier die Strecke zu bereinigen. Möglicherweise wird man dann noch ein 11. Opfer finden, das wird noch vermutet in den Trümmern, aber man konnte es bis jetzt nicht bergen.
Was weiß man denn bisher zur Unglücksursache?
Da gibt es bis jetzt nur Spekulationen, keine Tatsachen. Fest steht, es gibt für diese Strecke ein Sicherungssystem für den Fall, dass einer der Züge ein rotes Signal überfahren hätte, dann wäre er automatisch gestoppt worden. Ob dieses System funktioniert hat, das ist noch nicht geklärt. Möglicherweise ist auch menschliches Versagen im Spiel. Der Fahrdienstleiter, der hier in Bad Aibling sitzt, der wurde bereits vernommen von der Polizei. Und was ich auch erst heute Mittag bei der Pressekonferenz erfahren habe, solche Züge haben auch Fahrtenschreiber, Blackboxes an Bord. Zwei dieser Blackboxes wurden bereits gefunden, eine dritte wird noch gesucht und auch deren Erkenntnisse oder Angaben werden dann wohl mit einfließen in die Ermittlungen. Aber sicher kann man jetzt noch nicht sagen, war es menschliches oder war es technisches Versagen.
Aber kann man denn sagen, wenn man diese Blackboxes ausliest, dass man dann de facto die Ursache kennt, dass man dann Näheres weiß?
Das hoffe ich. Ich weiß jetzt nicht im Detail, was diese Blackboxes alles aufzeichnen, aber natürlich werden auch diese Boxes Informationen und Daten liefern, die zur Unfallursache oder beziehungsweise zur Erkenntnis über die Unfallursache beitragen können.
Warum sind die beiden Züge denn eigentlich zeitgleich auf einem Gleis gewesen, auf einer Strecke? Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf diese Technik eingehen, die das eigentlich verhindern soll.
Eigentlich dürfte nur ein Zug einfahren, natürlich in jede Richtung. Und eigentlich müsste, wenn einer sozusagen unberechtigt einfährt, müsste automatisch gestoppt werden durch dieses System, das wir ja schon angesprochen haben. Es hat vielleicht nicht funktioniert oder die andere Möglichkeit wäre, dass beide Züge gleichzeitig grün bekommen haben, dass also ein Fahrdienstleiter vielleicht einen Fehler gemacht hat und diese beiden Züge deshalb gleichzeitig eingefahren sind und eben dann frontal zusammengestoßen sind. Erschwert hat das Ganze noch, dass der Unfall in einer Kurve war, die von Bäumen links und rechts bewachsen ist. Das heißt, die Lokführer haben den entgegenkommenden Zug erst Sekunden vor dem Aufprall gesehen und konnten auch nicht mehr bremsen. Drum diese hohe Geschwindigkeit und natürlich dann auch diese hohen Zerstörungen und die vielen Toten.
In Bad Aibling sind heute früh zwei Regionalzüge ungebremst ineinander gefahren. Die Suche nach der Ursache dauert weiter an. Für die Radiowissen vor Ort war das Reporter Martin Bindner.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist bei Popstars immer das Gleiche. Ne? Die verspäten sich, da kündigt man sie an und dann weiß man, nee, es dauert noch ein bisschen, bis sie dann auf die große Bühne rauf können. Das ist bei Beyoncé nicht anders. Deshalb reden wir an dieser Stelle um 6:55 mal ganz kurz über die Planierraupe. Das Fahrzeug passt nämlich sehr, sehr gut zu dem Gefühl, das der ein oder andere vielleicht heute noch hat oder nach einer Nacht, wo er richtig durchgetrunken und durchgefeiert hat. Da hängen wir so ein bisschen auf der Couch rum. Da trauen wir uns noch nicht so richtig was zu essen und schmeißen permanent eine Ibuprofen ein. Wir sind einfach nur fettig, schwerer Kopf. Da ist was passiert. Der Alkohol, der hat unsere Gehirnzellen gelöscht. Naja, Moment, geht das denn eigentlich? Alkohol löscht Gehirnzellen? Und wenn ja, wie viel wird da zerstört? Und, vielleicht die gute Nachricht, können Gehirnzellen irgendwie nachwachsen? Den Radiowissen-Reporter Stefan Beuting, der hat euch zu dem Thema mal gefragt.
Alkohol, so an sich. Ne? Warum verziehst du das Gesicht? Wie geht die Frage weiter? Ist das schädlich fürs Gehirn?
Ja. Gestern Rosenmontag, heute Veilchendienstag. Karneval in dem Land, in dem umgerechnet jeder pro Jahr 500 Flaschen Bier trinkt. Und viele von denen, die das mit dem Feiern ernst nehmen, die schrauben in diesen Tagen ganz kräftig an der Statistik.
Ja, wir waren gestern unterwegs wieder, Karneval.
War Alkohol im Spiel?
Ja, ein bisschen.
Bleibt die Frage, was passiert dabei im Kopf? Wie kommt dein Gehirn mit dem Alkohol klar?
Ich glaube, meins ganz gut.
Und so allgemein?
Ist auf jeden Fall schädlich.
Ich denke nicht, dass ich da großartige Schäden von ziehen werde, also nicht langfristig.
In höheren Dosen, dauerhaft, ja. Alkohol trinken ist unkompliziert. Verstehen, was dabei im Kopf vor sich geht, eher nicht.
Das hatte ich mal in der Schule.
Absolut keine Ahnung, was da genau passiert. Biologie war nicht gerade mein Hauptfach.
Irgendwelche Synapsen bilden sich zurück, aber ich weiß nicht mehr, in welchen Arealen.
Synapsen ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist ziemlich genau das, was da im Gehirn passiert. Die Nervenzellen sind unfassbar verletzlich. Man muss sich das so vorstellen wie ein Ladegerät vom Handy. Das ist ja auch mit so Gummi ummantelt, damit man sich keine Stromschläge holt. Und im Gehirn ist diese Gummiummantelung quasi wie Butter. Und wenn man da Alkohol drauf kippt und der verbreitet sich eben überall im Körper, macht das kaputt und zack gehen entweder die Nervenenden kaputt oder die können nicht mehr richtig die Signale leiten und das führt dazu, dass man tatsächlich richtig verblöden kann.
Dr. Johannes Wimmer kennt Alkohol, Nicht nur aus praktischer Anschauung, er weiß auch, was der Schnaps im Kopf anrichtet.
Also der Alkohol, der hat natürlich verschiedene Abbauprodukte. Der Körper versucht, den ja irgendwie wieder loszuwerden. Und das bedeutet für den Stoffwechsel auch auf zellulärer Ebene. Also jede kleine einzelne Zelle hat da richtig Stress. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel Proteine nicht mehr richtig gebaut werden, Enzyme nicht funktionieren, Mikrosomen oder Mikrotubuli nicht mehr richtig funktionieren. Und zack, ist schon alles kaputt und durcheinander. Und das kann eben nicht nur bei zwei Zellen auftreten, sondern wenn man viel trinkt, auch bei zig Millionen.
Also, Alkohol schädigt das Gehirn. Und zwar umfassend. Bleibt die Frage, kann es sich davon wieder erholen?
Ich weiß gar nicht. Ich denke vielleicht schon.
Ja, wahrscheinlich. Also wenn du jetzt schon so fragst, wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie man es dann beschädigt hat, oder?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, auf jeden Fall.
Ja, also jein. Also es kommt drauf an.
Ja, grundsätzlich ist der Körper ja sehr erholungsfähig. Das merkt man dann, wenn man mal Menschen sieht, die wirklich schwer alkoholabhängig sind und auf einmal aufgehört haben zu trinken. Es ist also fast wie ein Wunder, wie sich der Körper zum Teil erholen kann. Aber es gibt auch Schäden, also wenn man richtig viel getrunken hat und das Gehirn richtig sozusagen im Mitleidenschaft gezogen wurde und zerstört ist, dann gibt es auch Areale, die sich eben nicht erholen können. Und das kann dazu führen, dass man zum Beispiel sich nicht mehr Sachen merken kann oder sogar sich die Persönlichkeit verändert.
Kann ich da was beeinflussen? Alkohol trinken, ohne meine Synapsen allzu stark zu schädigen?
Glaubst du, es gibt eine Möglichkeit, Alkohol zu genießen und dabei trotzdem so ein bisschen auf sein Gehirn zu achten? Vielleicht sowas wie gehirnschonend saufen?
Ja, wenn man einfach nicht zu viel trinkt.
Gehirnschonend zu saufen? ich glaube nicht, nein. Also, nee.
Ich glaube schon. Man einfach viel Wasser dabei trinken und halt nicht so moderat. Ja? Man kann ja moderat trinken.
Also der einfache Trick ist, in Maßen trinken. Es gibt so einen uralten Spruch, die Dosis macht das Gift. Und was natürlich ganz wichtig ist, dem Körper auch mal ein bisschen Ruhe gönnen, dass er sich erholen kann und sagen, okay, unter der Woche gibt es mal gar kein Bierchen, gar kein Weinchen, kein Hugo und kein Piccolo. Und dann kann man am Wochenende eben auch mal entspannt trinken und muss nicht immer das schlechte Gewissen haben oder sich überlegen, tue ich mir da jetzt eigentlich großen Schaden an oder wie sieht die Sache eigentlich aus?
Ja, ich würde sagen, 5 Tage lang saufen und danach fasten.
Ne? Für wie lange?
Ja, was sagt die katholische Kirche noch? Keine Ahnung.
7 Wochen.
Eieiei.
Oder ein ganzes Jahr. Stefan Beuting über die Urban Legend. Alkohol löscht Gehirnzellen, Auflösung. Ja, Nervenzellen werden verletzt, sagt Dr. Johannes Wimmer. Die gute Nachricht aber, das Gehirn, es erholt sich. Und was wir auch gelernt haben, die Dosis macht das Gift.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Super Bowl. Er hatte dieses Jahr eine weibliche Gewinnerin. Halbzeitpause, großer Auftritt von Beyoncé mit ihrer neuen Nummer Formation. Und dieser Song ist nicht nur musikalisch, sondern auch politisch eine Ansage. Es geht nämlich um die großen gesellschaftlichen Themen in den USA, um Polizeigewalt gegen Schwarze, um Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, Hurricane Katrina, der New Orleans vor allem die afroamerikanische Bevölkerung traf. Und es geht um Black Music. Es geht kurz gesagt um die Identität der Schwarzen in den USA. Und das thematisiert ja vor allem eine mainstreamige Künstlerin, die Beyoncé ja gerade ist. Deswegen fragen wir uns heute, ja, was will sie denn da eigentlich sagen? Und wie authentisch ist denn das Ganze, was sie da performt? Sprechen wir drüber mit D-Radio-Wissen-Reporterin Hannah Ender, die eine Zeit lang in Kalifornien gelebt hat und sich mit der Thematik auch beschäftigt hat. Guten Abend, Hannah.
Hallo, schönen guten Abend aus Berlin.
Du hast ja gestern auch das Video von Beyoncé reingezogen. Warst du überrascht, sag mal?
Total. Also ich bin echt überhaupt kein großer Beyoncé-Fan, weil ich fand sie halt, wie du schon gesagt hast, immer so mainstreamig. Ja? Mit Beyoncé kann man nichts falsch machen. Die kannst du auf dem Kindergeburtstag spielen, genauso wie auf einer Weihnachtsfeier. Tut keinem weh. Und das fand ich immer so ein bisschen langweilig. Sie ist halt sehr glatt. Ne? Beyoncé ist so eine perfekte Oberfläche. Schön, sexy, nett, aber eben nicht bitchig wie Rihanna oder so anti wie Lady Gaga. Und dann habe ich gestern das Video gesehen und das hat mich echt umgehauen.
Was macht denn dieses Video zur Formation? Was macht dieses Video so politisch und außergewöhnlich?
Du hast es schon ein bisschen in der Moderation erwähnt, man sieht da ganz viele hochsymbolische Bilder. Unter anderem eben gibt es eine Anspielung auf Trayvon Martin. Das ist der junge Afroamerikaner im Kapuzenpullover. Wir erinnern uns, der 2012 von einem selbsternannten Nachbarschaftswächter in Florida erschossen wurde. Und in dem Video siehst du ein schwarzes Kind mit einem Hoodie, das vor so einer bewaffneten Polizeieinheit tanzt. Im Hintergrund sieht man das Graffiti Don't Shoot Us. Das ist natürlich eine klare Message, ne? Soll an Trayvon Martin erinnern. Und eben auch allgemein gegen die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA thematisieren. Dann gibt es auch eine Anspielung auf Hurricane Katrina. Hast du auch schon gesagt, die Kritik war ja damals, dass die Hilfe so schleppend anlief, weil vor allem schwarze Bürger betroffen waren oder schwarze Menschen. Mhm. Wir sehen Bilder vom überschwemmten New Orleans. Ja, und dann gibt es andere Bilder in dem Video, wo Beyoncé und andere schwarze Frauen in so Klamotten da sitzen aus den Südstaaten. Und das ist natürlich eine Anspielung auf die Versklavung von Afroamerikanern.
Da höre ich jetzt so ein bisschen raus. Es ist ziemlich viel Protest drin. Gibt es dann auch irgendwie Passagen, wo so ein bisschen Schwarzsein gefeiert wird?
Ja, das tut sie ganz doll. Also Formation ist beides. Protest und Celebration sozusagen von Blackness. Man sieht unter anderem eben auch Beyoncés Tochter Blue Ivy. Die hat einen Kurzauftritt und zwar im Afro. Das ist natürlich auch ganz bewusst dargestellt. Wir sehen nur schwarze Tänzerinnen in dem Video und im weißen Pop-Business ist das natürlich auch mal eine Seltenheit. Alle schwarzen Tänzerinnen haben Afro und dazu muss man wissen, dieser Afro ist natürlich auch ein Symbol für Black Power. Gerade krauses Haar galt auch lange in der schwarzen Community als Stigma. Michael Jackson hat sich zum Beispiel immer die Haare geglättet. Hier wird jetzt der Afro symbolisch dargestellt und Beyoncé ist da auch in der Tradition von der schwarzen Soul-Sängerin Nina Simone. Die hat mal gesagt, man müsse seine Zuschauer ermutigen, nach den Wurzeln zu suchen und quasi stolz auf das Schwarzsein zu sein und es nicht zu verstecken. In den Lyrics singt Beyoncé dann auch davon, I like my baby hair, with baby hair and afros, I like my negro nose. Das heißt, all diese Dinge, die sozusagen auch in der schwarzen Community als nicht schön empfunden wurden, sollen hier offen zur Schau getragen werden. Das ist Black Pride.
Jetzt hat sich Beyoncé ja in der Vergangenheit nicht ganz so großartig politisch immer geäußert. Zudem kommt, dass sie unglaublich Mainstream ist. Wie authentisch ist denn das, was da vermittelt wird?
Ja, also Beyoncé, du hast recht, Beyoncé galt auch bisher in der schwarzen Community nicht wirklich als schwarz, ja. Also ihre Schwester Solange zum Beispiel, die lebt in New Orleans, was nach der fast kompletten Verwüstung der Stadt echt ein Statement ist. Beyoncé lebt gemütlich in den Hollywood Hills, ne, oder eben in New York in irgendwelchen Luxuslofts. Dann macht sie Werbung für L'Oreal, wo sie sich die Haare geglättet hat und eben die Fotos damals für die Werbung wurden auch weißer gemacht. Also das sind alles so Sachen, die nicht dafür sprechen, aber ihr Ehemann Jay-Z hat gerade angekündigt, 1,5 Millionen an Black Lives Matter zu spenden. Das ist eine Organisation, die eben auch als Antwort auf den Tod von Trayvon Martin und Polizeigewalt gegen Schwarze gegründet wurde. Und Beyoncé war zum Beispiel mit Jay-Z auch auf einem der Protestmärsche in New York. Und zwar kurz nachdem George Zimmerman freigesprochen wurde. Das ist der Trayvon Martin erschossen hat. Sie ist da mitgelaufen, wollte sich aber nicht äußern. In der Menge haben einige gesagt, sie soll doch mal ein klareres Statement abgeben. Zum Beispiel auch nicht mehr in Florida auftreten. Das hat sie nicht gemacht. Stattdessen hat sie auf einem ihrer Konzerte in Nashville um eine Gedenkminute gebeten für Trayvon Martin. Sie hat sich auch zum Tod von Michael Brown geäußert auf Facebook, aber das war immer so schwammig, ne? Also, you are forever in our hearts, das ist jetzt nicht so ein politisches Statement. Mhm. Also ja, sie hat sich geäußert, aber immer sehr vorsichtig, nie so klar und eindeutig wie jetzt. Und ich habe gedacht, Mann, macht sie das vielleicht, weil sie ihr Album promotet, aber vielleicht findet sie auch allmählich als Künstlerin so ein bisschen mehr Tiefe. Also sie könnte es sich leisten, denn Beyoncé hat alles erreicht und sie hat eh nichts zu verlieren.
Also sie verändert sich da auf jeden Fall vielleicht ein bisschen. Es gibt aber auch Kritik an ihrer neuen Art bzw. an ihrer neuen Message.
Genau, und die kommt vor allem von weißen, konservativen Hörern, die bisher immer ja, d'accord mit ihrer Musik waren. Und zwar wurde kritisiert, dass Beyoncé würde mit ihrem Video gegen die Polizei Stimmung machen und zur Gewalt gegen Polizisten aufrufen. Auf Twitter kursiert der Hashtag Boycott Beyoncé. Und da muss man schon ganz ehrlich sein, da geht eine Käuferschaft verloren. Deswegen würde ich sagen, das, was sie da loslässt, das ist auch schon ehrlich und nicht kalkuliert wegen Geschäften oder so.
Und man kann auch festhalten, es ist dann doch wieder für so einen Popkünstler auch ganz schön mutig, wenn man sowas in Kauf nimmt, dass dann Verkäufe eingehen. D-Radio-Wissen-Reporterin Hannah Ender über Beyoncé.
D-Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Lage in den Flüchtlingscamps beschäftigt uns jetzt an der syrisch-türkischen Grenze. Sie ist katastrophal. Viele Helfer haben heute wieder mitgeteilt, die Lager sind überfüllt. In und um die syrische Grenzstadt Assas schlafen zum Beispiel ganze Familien auf der Straße oder zu je 20 Personen in Zelten, die eigentlich nur für 7 Personen vorgesehen sind. Und unser Korrespondent Reinhard Baumgarten, der ist heute ins syrisch-türkische Grenzgebiet gefahren, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Reinhard, hast du von den Camps auf der syrischen Seite denn was mitbekommen?
Leider habe ich von der syrischen Seite nichts mitbekommen. Die Grenze ist dicht, nicht nur für Flüchtlinge, sondern eben auch für Journalisten, aber das schon länger. Wir können nicht auf die andere Seite hinüber. Wir können uns kein Bild von der Lage vor Ort machen. Wir müssen uns auf das verlassen und auf das berufen, was uns von Helfern, die hin und her pendeln, berichtet wird aus den Lagern.
Und was bekommst du damit?
Dass die Lage sehr, sehr schwierig ist, dass viele Menschen mit sehr wenig Hab und Gut ihre Häuser, ihre Wohnungen verlassen mussten, dass sie eben in diesen zu entstehenden Lagern oder auch schon in bestehenden Lagern gestrandet sind. Und was ich mitbekomme, ist, dass heute hier an diesem Grenzpunkt Önjö-Pinar sehr viele Lastwagen rübergefahren sind, von Norden kommend, aus der Türkei kommend nach Syrien hinein. Und es handelt sich wohl auch sehr, sehr stark um Hilfslieferungen, die eben von der Türkei in diese Lager gebracht werden.
Das heißt, eigentlich ist die Grenze für Menschen, die aus Syrien flüchten, dicht, aber die Hilfsgüter werden dann doch rübergekarrt nach Syrien.
Genau, das ist der Punkt. Ab und zu kommt dann Ambulanzwagen, manche eben mit Martinshorn, andere nur mit eingeschaltetem Blaulicht. Und dann werden entweder Kranke, Schwerkranke oder auch Verwundete aus Syrien hierher gebracht, in die Krankenhäuser von Kilis. Dieser Grenzpunkt hier ist südlich von Kilis oder bis nach Gaziantep.
Vielleicht können wir nochmal da drauf schauen, Reinhard, warum die Grenze denn so zu ist. Die Situation in Kilis, das bekommen wir hier mit, ist mittlerweile wohl so, dass jeder zweite Einwohner Flüchtling ist. Ist die Stadt Kilis denn einfach, sagen wir mal, überfordert und deswegen bleibt die Grenze zu, weil zu viele Flüchtlinge schon da sind?
Ja, die Stadt Kilis ist total überfordert, aber es geht nicht nur darum, die Stadt Kilis zu schützen. Wenn es einen Plan gäbe, die reinzulassen, dann würden die natürlich weiter transportiert, diese syrischen Flüchtlinge, die würden nicht in der Stadt Kilis landen. Aber die Türkei probiert ganz offensichtlich eine neue Politik aus und diese neue Politik sieht so aus, dass man syrische Flüchtlinge versorgen will auf syrischem Gebiet. Dass man also gar nicht weiter Zehntausende oder noch mehr ins Land lassen will, sondern man will versuchen, die Menschen, die Syrer, eben in Syrien zu halten. Jetzt beispielsweise fährt wieder mit hoher Geschwindigkeit ein Ambulanzwagen mit Blaulicht hier vorbei, der entweder einen Verwundeten oder eben einen kranken Menschen an Bord hat.
Wann glaubst du, ist der Druck auf die Türkei so hoch, dass sie zwangsläufig die Grenze aufmachen müssen?
Ich glaube nicht, dass die Türkei da auf Druck der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union reagieren wird. Die Türkei hat sich, glaube ich, in Sachen Flüchtlingsbehandlung und Flüchtlingsaufnahme wirklich nichts vorzuwerfen. Die Türkei hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere Land in der Syrien-Frage. Und dass europäische Spitzenpolitiker die moralische Keule rausholen, das ist schon etwas verwegen angesichts der Tatsache, dass die Europäische Union doch ein ziemlich klägliches Bild abgibt. Bis auf Deutschland und Schweden und Österreich und wenige andere stellt sich die Europäische Union ja in Sachen Flüchtlingsbehandlung und Flüchtlingsaufnahme nachgerade taub. Und was die Vereinten Nationen angeht, ja gut, die spielt halt hier den moralischen Überonkel. Aber wie gesagt, die Türkei hat mehr für Flüchtlinge getan als alle europäischen Länder zusammengenommen.
Die Lage in den Flüchtlingscamps an der syrisch-türkischen Grenze, sie ist katastrophal. Um sich ein Bild davon zu machen, wie es genau aussieht, ist Reinhard Baumgarten dort gewesen, mit dem wir bereits schon vor der Sendung gesprochen haben.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Euch ist vielleicht aufgefallen, bisher war noch kein Tier in dieser Sendung mit dabei. Das ändert sich jetzt an dieser Stelle. Gestern war es ja der Leopard, über den wir gelernt haben, wie man den eigentlich bezwingt, Auge um Auge. Diesmal geht's ins Wasser, denn die Meldung ist, 2015 war das Jahr mit den meisten Haiangriffen überhaupt. 98 Mal haben die großen Raubfische Menschen attackiert. Ja, da kann man sich schon natürlich mal fragen, Verena von Keitz, werden die denn eigentlich immer gefährlicher, diese Haie?
Das denken wir im ersten Moment, wenn wir diese Zahlen hören. Aber als alte Hai-Freundin habe ich mir das Ganze natürlich noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Und tatsächlich ist es so, also 98 Attacken in einem Jahr, das toppt den bisherigen Rekord aufgezeichnete Angriffe aus dem Jahr 2000. Damals waren es 88 Attacken. Davon haben im Jahr 2015 6 Menschen die Angriffe nicht überlebt. Das sind nun 3 mehr als im Jahr 2014. Da waren es nur 3 Tote durch Hai-Angriffe. Mhm. Aber diese 6 Todesfälle durch Haie hier bezogen auf ein Jahr. Das entspricht tatsächlich dem Durchschnittswert, den man so in den letzten Jahren auch für Haiangriffe hatte. Mhm. Und verglichen wiederum mit dem Jahr 2000, das jetzt ja immer so als gebrochener Rekord angeführt wird, da könnte die Schlagzeile eigentlich auch lauten, Haie werden friedlicher. Nur halb so viele Menschen getötet wie im Jahr 2000. Damals waren es nämlich 12.
Positiv. Wir sind immer positiv gedreht da draus. Frage ist, wer eigentlich diese ganzen Zahlen erfasst?
Ja, die kommen in diesem Fall von der Universität in Florida. Dort werden Haiangriffe aus der ganzen Welt genau erfasst und ausgewertet. Und die Forscher nennen auch vor allem zwei Gründe, warum es zu mehr von den sogenannten nicht provozierten Angriffen gekommen ist. Also es geht darum, dass keiner den Hai irgendwie geärgert oder gereizt hat und der dann sauer war, sondern der wirklich von selber die Menschen attackiert hat. Und der eine Grund ist, dass mehr Menschen einfach im Wasser sind, sich dort länger aufhalten, zum Schwimmen, Surfen, Kiten, Tauchen, kennen wir alles. Mhm. Und dass sich anscheinend aber auch die Populationen einiger Haiarten, wie auch der weiße Hai, erholen. Also es werden mehr Haie, die in Küstennähe auf Futtersuche gehen, mehr Menschen im Wasser. Das macht natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, mal mit einem zusammenzustoßen.
Ja, und tendenziell sind das auch keine Nachrichten, die du da verbreitest, die besonders beruhigend sind. Wenn es denn wirklich so ist, der Zusammenstoß, wir und der Hai, wie verhält man sich?
Ja, es gibt durchaus Verhaltenstipps von Haiforschern. Ah. Das klingt im ersten Moment immer mal so völlig absurd. Aber wir haben ja schon gestern bei den Leoparden gelernt, man kann was tun. Und man sollte tatsächlich nicht in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen schwimmen oder surfen gehen. Und vor allem nicht da, wo Fischer am Werk sind und schon Fische fangen und da Fischblut im Wasser ist. Und auch nicht an Einmündungen von Flüssen, weil diese Flüsse, die tragen ganz viele Nährstoffe ein. Da sind wieder ganz viele Fische, die das fressen. Und dann kommen auch die Haie. Und wenn du dazwischen bist, das ist nicht so ideal. Mhm. Außerdem, Thilo, keinen Schmuck tragen im Wasser, also was du ja Uhr, sonst immer machst.
Die Uhr ab und die Goldkette.
Genau. Nichts Glitzerndes, das können die Haie wohl mit dem Glitzern von den Fischschuppen verwechseln.
Was ist doch, wenn er kommt? Also wenn ich jetzt irgendwie trotzdem irgendwie nicht mal drauf geachtet habe und im Wasser bin und das Viech kommt dann?
Ja, das Erste tatsächlich, keep cool. Am besten soll man sich so senkrecht im Wasser positionieren. Auch wenn du auf dem Surfbrett bist, runter vom Surfbrett und dich sozusagen ans Surfbrett hängen, senkrecht ins Wasser, wenig strampeln. So eine aufrechte Silhouette, das ist der Hintergrund, das kennen die nicht. Und die bleiben auch als wilde Tiere dann auf Abstand bei dem, was sie nicht kennen. Und vor allem den Hai im Blick halten. Also es gibt viele Hinweise darauf, dass die genau merken, wo ein Mensch hinguckt, auch wenn er den Kopf über Wasser hat. Und die greifen gern von hinten an.
Gestern hast du mir noch erzählt, beim Leoparden kann man auch ruhig mal eine Ohrfeige rausgeben, also draufhauen. Wie schaut es beim Hai aus?
Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Die Forscher aus Florida, die sagen, ja, auf die Kiemen hauen, wenn er wirklich ganz nah dran ist oder die Augen. Aber Erich Ritter, das ist ebenfalls ein sehr bekannter Schweizer Haiverhaltensforscher, der meint, nee, schlagen, das nützt nichts. Man soll stattdessen das Tier so sanft wegdrücken. Und zwar dann, also jetzt kein Scherz, wenn er auf eine Armlänge herangekommen ist.
Da haben wir wieder die gute alte Armlänge. Die Zahl der Haiangriffe hat sich im letzten Jahr auf einen Rekord hochgeschraubt. Und wenn wir mal Fragen haben, wie man mit wilden Tieren umgehen soll, dann fragen wir Verena von Keitz. Ich bin schon gespannt, was du morgen wieder auspackst und welches Tier wir morgen dann irgendwie besiegen. Ja, die sollen ja recht zahm sein, habe ich gehört.
Denkst du?
Ja. Das war die Redaktionskonferenz an diesem Veilchen-Dienstag. Ich hoffe, ihr kommt mit Veilchen heute Abend durch, bis der Nobel verbrannt wird. Wir hören uns morgen wieder hier in der Redaktionskonferenz. Bis dahin, Thilo Jahn sagt tschö.
D-Radio Wissen.